HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein großes Licht.
Wir haben durch Kolonialismus sehr dazu beigetragen, dass manches in Afrika heute schwer möglich ist.
Afrika wird sich bis 2030, 2040 bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und deshalb müssen wir begreifen, wir müssen diesen Kontinent als Partnerkontinent entwickeln.
Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
Das ist, Menschen in Not zu helfen, Terror zu bekämpfen, Fluchtursachen zu vermindern.
Wir haben noch keine große Geberkonferenz zu irgendwas, sei es zu AIDS, sei es zu Klimaanpassung, sei es zu jetzt Flüchtlingen erlebt, deren Zusagen eingehalten worden sind.
Wir sagen für so eine diktatorische Regierung keine Unterstützung oder jede Unterstützung mit Menschenrechtsachtung verbinden.
Afrika hat ein Viertel der Weltnutzfläche und dennoch hungern 200 Millionen. Die größte Herausforderung für den Kontinent ist, sich selber zu versorgen.
Hilf Afrika, dann hilfst du dir selbst. Wenn das die Erkenntnis ist, dann bekommt die Entwicklungshilfe für und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika plötzlich einen ungeahnten Schwung. Denn je näher uns afrikanische Flüchtlinge kommen, desto schneller hört Afrika auf, für uns ein ferner Kontinent zu sein. Wenn der Wohlstand nicht nach Afrika kommt, kommt Afrika zum Wohlstand, hat der ehemalige Bundespräsident und langjährige Afrika-Kenner Horst Köhler prophezeit. Und die Bundeskanzlerin sagt jetzt, wenn Millionen in Afrika hungern, werden wir die Stabilität Europas nicht aufrechterhalten können. Kein Wunder also, dass Merkels Leute im Kanzleramt zuletzt immer ungeduldiger gefragt haben, wo denn der Afrika-Plan von Entwicklungsminister Gerd Müller bleibt. Nun, er ist jetzt fertig, dieser Plan, und morgen soll er offiziell vorgestellt werden. Ein Plan, der neuer, größer und umfassender sein soll als alle vorherigen. Ein Plan nicht für, sondern mit Afrika. Ein Plan, der einen langen Atem braucht und hoffentlich mehr ist als heiße Luft. Ja, mach nur einen Plan. Neue Ideen für Afrika, so heißt heute am Vorabend der Tag in HR2 Kultur. Gerd Müller von der CSU, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nennt seinen Plan einen Marshallplan. Im Gedenken an den amerikanischen Marshallplan von 1948, benannt nach dem damaligen US-Außenminister George C. Marshall. Offiziell hieß dieser Plan European Recovery Program, denn mit seiner Hilfe sollte die Wirtschaft Westeuropas und insbesondere Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine kommen. Ein Werbefilm für den Marshallplan legte einem Stahlarbeiter im Ruhrgebiet damals diese Worte in den Mund.
Für mich bedeutet Amerikas Hilfe genug Stahl für die Friedensindustrie, genug Maschinen, um die Sachen herzustellen, die uns fehlen. Ja, und genug Brot und Butter und was wir sonst zum Leben brauchen. Und es wird sich für Europa, für Deutschland, für mich bezahlt machen.
Kredite, Rohstoffe, Lebensmittel und andere Waren umfasste der Marshallplan, Laufzeit 4 Jahre und Hilfen in einem Gesamtwert, der sich heute auf rund 129 Milliarden Dollar belaufen würde. Die interessanteste Bemerkung des vermeintlichen Stahlarbeiters ist aber der Hinweis auf genug Maschinen, um die Sachen herzustellen, die uns fehlen. Denn genau darin, in der, wie man so schön sagt, Hilfe zur Selbsthilfe, soll auch der Ansatz des neuen Marshallplans liegen, den Entwicklungsminister Müller nicht für, sondern eben mit Afrika verwirklichen will. Mehr über den Minister und seinen Plan von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller.
Entwicklungsminister Gerd Müller hat den Ruf, ziemlich sprunghaft zu sein. Mitarbeiter im Ministerium erzählen schon mal genervt, wie sie intensiv an groß angelegten Initiativen für Afrika arbeiten. Und dann kommt der Minister eines Morgens ganz enthusiasmiert ins Büro und interessiert sich auf einmal nur noch für eins. Wir brauchen Fußballplätze für Afrika, tausende Fußballplätze. Der Idee eines Marshallplans mit Afrika schenkt Müller jetzt schon eine ganze Zeit lang seine Aufmerksamkeit. Er will die Entwicklungspolitik komplett umkrempeln. Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen, sagt er.
Wir kommen nicht zum Erfolg mit öffentlichen Mitteln. Damit lösen wir die Probleme nicht.
Vor allem dann nicht, wenn die staatlichen Milliarden nach dem Gießkannenprinzip über ganz Afrika verteilt werden und jeder ein bisschen was bekommt. Gerd Müller fordert mehr Effizienz. Das Schlüsselwort heißt Konditionierung. Das Geld wird an Bedingungen geknüpft. Gezielt gefördert werden reformbereite Staaten mit guter Regierungsführung, die Korruption bekämpfen.
Mit diesen Staaten werden wir unsere Kooperation verstärken und ausbauen. Und dazu brauche ich insbesondere die deutsche Wirtschaft.
Denn zusätzlich zu den staatlichen Hilfen braucht es massive Investitionen der Privatwirtschaft, lautet Müllers Analyse. Sonst komme der Kontinent nicht voran und dann kämen bald vielleicht nicht 170.000 afrikanische Flüchtlinge pro Jahr nach Europa, sondern Millionen. Vor allem den Mittelstand will Müller nach Afrika locken, mit Risikobürgschaften und Steuererleichterungen. Außerdem ruft er nach einer neuen Handelspolitik gegenüber Afrika, mit fairen Abkommen, die die afrikanische Wirtschaft nicht mehr ausbremsen. Viele Entwicklungsexperten in Berlin haben das Gefühl, das ist doch alles nicht neu. Das Gießkannenprinzip ist eigentlich eh schon out, ein Teil der Gelder bereits jetzt an gute Regierungsführung gebunden. Und auf mehr Engagement der Wirtschaft setzte schon Müllers FDP-Vorgänger Dirk Niebel. Vergeblich. Der grüne Entwicklungsexperte Uwe Kekeritz erwartet deshalb nicht besonders viel vom Marshallplan. Er hält Minister Müller zwar zugute, es geschafft zu haben, dass das Thema Entwicklungspolitik in der Öffentlichkeit viel breiter diskutiert wird als vorher.
Aber an konkreten Lösungen irgendwelcher Probleme kann ich mich nicht erinnern.
Das heißt, Müller redet viel, liefert aber nicht. Kekeritz fragt sich, wie viel Unterstützung für seinen Afrika-Plan der Minister wohl in der Bundesregierung findet.
Minister Müller, der ja sehr empathisch mit viel Leidenschaft das Thema immer wieder aufgreift, ist eingebunden in ein Kabinett, das zunächst einmal an deutsche Verhältnisse denkt, an Sicherheitsaspekte denkt, an wirtschaftliche Aspekte denkt.
Und was sagen eigentlich die europäischen Partner, die man natürlich braucht für solche weitreichenden Veränderungen? Wurden die überhaupt eingebunden oder ist das ein einsamer deutscher Aufschlag? Minister Müller wird Antworten auf diese Fragen geben müssen und auch darauf, ob sein Marshallplan nicht ein bisschen spät kommt, so kurz vor dem Ende der Legislaturperiode.
Nun, wenn er Schillers Wallenstein gelesen hat, der Minister, dann wird er auf die letzte Frage antworten. Spät kommt er, doch er kommt. Die Frage ist aber in der Tat, was er letztlich bringen wird, dieser Marshallplan mit Afrika. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Uta Ruppert gesprochen, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Forschungsschwerpunkt Entwicklungsländer. Ich habe sie gefragt, was sie von dem Ansatz des Entwicklungsministers hält.
Marshallplan mit Afrika produziert in meiner Ansicht in dreifacher Hinsicht gleich ein falsches Bild. Das erste ist, dass in unseren Köpfen dabei die Idee entsteht, als könne dieser riesige Kontinent Afrika, der ja in keiner Art und Weise mit der historischen, mit der geografischen, mit der wirtschaftlichen Situation kleinen Westeuropas der 40er Jahre vergleichbar ist, als könne dieser Kontinent, der aus mehr als 50 Ländern besteht und, ich weiß nicht, ob es schon mal gemessen wurde, wahrscheinlich irgendwie 30 Mal so groß ist wie unser kleines Europa und dann 50 Mal so groß wie unser kleines Westeuropa, als könne der mit einem Maßnahmenset jetzt in eine andere Entwicklungsrichtung gebracht werden. Das führt mich gleich zum zweiten Punkt. Die Idee, es sei möglich, von außen mit einem Bündel an Ideen Entwicklung wirklich anzuschieben, in Gang zu setzen oder auch nur grundlegend zu verändern. Auch die ist problematisch und das wird natürlich von der Entwicklungswissenschaft seit 20, 30 Jahren immer wieder wiederholt, dass darin ein Konstruktionsfehler der Idee der wirtschaftlichen Zusammenarbeit steckt. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist das, was im Hintergrund dieser Marshallplan-Idee natürlich steht. Und ob Wirtschaftsförderung im Sinne einer Europäisierung, einer westlichen Modernisierung von Wirtschaft tatsächlich der zentrale, der wichtigste oder gar der einzige Schlüssel für Entwicklung in Afrika ist, auch das halte ich für sehr fraglich.
Nun haben wir am Anfang der Sendung aus einem Werbefilm für den damaligen Marshallplan einen Stahlarbeiter sagen hören, wir bekommen Maschinen, die uns dabei helfen, dass wir selber die Sachen herstellen können, die uns fehlen. Das scheint ja auch der Ansatz von Entwicklungshilfeminister Müller zu sein, eben zu sagen, er will diesen Plan mit Afrika zusammen verwirklichen. Da klingt ja auch dieses Wort Entwicklungszusammenarbeit an. Das ist ja das offiziell korrekte Wort für das, was wir umgangssprachlich immer Entwicklungshilfe nennen. Steckt da möglicherweise tatsächlich bisher zu wenig Zusammenarbeit in dem, wo Entwicklungszusammenarbeit draufsteht, sodass der Ansatz des Ministers gar nicht so falsch ist, jetzt zu sagen, wir machen das jetzt mal gemeinsam mit den Ländern, denen wir bei ihrer Entwicklung helfen wollen.
Minister Müller hat ganz sicher einen wichtigen Punkt an der Stelle zu sagen, Kooperation muss verbessert werden und dort, wo es festgestellte Eigenbedarfe, wo es eigene Anforderungen, wo es eigene Entwicklungsideen aus afrikanischen Ländern gibt, da ist dann unsere Kooperation gefragt im Sinne einer Kooperation in Technologieentwicklung, in wissenschaftlicher Zusammenarbeit, Kooperation natürlich auch im Sinne wirtschaftlicher Entwicklung. Allerdings, wenn ich die Diskussionen im Vorfeld des Marshallplanes mit Afrika richtig verstanden habe, geht es dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sehr wohl um eine Idee von Förderung privater Investitionen aus Deutschland in afrikanischen Ländern. Und ob das genau am Ende dann der Idee entspricht, die Sie gerade skizziert haben, dass es Eigenbedarfe sind, die gestärkt werden sollen, das muss man dann in längerer Sicht betrachten. Also hier ist ein großes Fragezeichen angebracht.
Sehen Sie denn überhaupt etwas Neues an diesem Ansatz des Ministers? Denn das nimmt er ja für sich in Anspruch, dass das ein neuer, ein umfassenderer, ein größerer Plan sein soll als alle bisherigen, oder ist es im Grunde nur eine Fortsetzung dessen, was, ich sag mal so, bisher schon schiefgelaufen ist?
Also, das droht. Das ist eine Fortsetzung sozusagen der alten Fehler unter neuer Etikette ist. Das ist ganz sicherlich nicht auszuschließen. Das, was an Fokusverschiebung in dieser Rhetorik geschieht und was sicherlich Sinn macht, das ist das stärkere Augenmerk auf erstens die Zusammenarbeit mit den bestehenden afrikanischen Organisationen, das heißt über die AU hinaus mit
über
die Afrikanische Union hinaus mit den regionalen Wirtschaftsorganisationen auf dem afrikanischen Kontinent. Das macht sicherlich Sinn, hier die Zusammenarbeit verstärken zu wollen. Zumindest im Vorfeld der Diskussion des Planes ging es immer auch darum, Afrika in den internationalen Kontexten, Politikkontexten, wie beispielsweise bei den Vereinten Nationen, aber auch im Rahmen der WTO ein stärkeres politisches Gewicht, eine stärkere politische Stimme geben zu wollen, beziehungsweise die afrikanischen Forderungen danach zu unterstützen. Auch das macht natürlich inhaltlich einen Sinn. Wirtschaftsförderung in dem Sinne zu betreiben, dass wir sagen, kleinere, mittlere Unternehmen zu stärken und deren Entwicklung zu fördern, auch das ist was, was man sicherlich nicht inhaltlich in Frage stellen soll und kann. Darüber hinaus, also über diese Fokusverschiebung hinaus, sehe ich jetzt aber eigentlich nicht viel Substanz, die das berechtigt erscheinen lassen würde, zu sagen, wir sind hier an einem ganz neuen Punkt angelangt.
Die Entwicklungsorganisation Oxfam sagt, ein Marshallplan wäre überhaupt nicht nötig, wenn es gelänge, Zitat, die 60 Milliarden Dollar Schwarzgeld, die jedes Jahr aus Afrika abfließen, auf dem Kontinent zu halten. Die Organisation fordert eine stärkere Besteuerung von Konzernen und von großen Vermögen. Wäre das aus Ihrer Sicht auch der richtige Ansatz, der einen Marshallplan überflüssig machen würde?
Ich bin da ganz mit den Kolleginnen und Kollegen dieser Organisation, und es ist auch nicht umsonst so, dass die Kritik an dem BMZ-Konzept vor allen Dingen von Seiten der Organisationen kommt, die stark mit zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partnern in afrikanischen Ländern zusammenarbeiten und sagen, Gesetze anwenden, Wirtschaftsförderung in dem Rahmen zu betreiben, in dem sie möglich und sinnvoll ist, und darüber hinaus, das steht zwar auch in Müllers Plan, Welthandelspolitik fairer zu machen, aber bleiben wir doch in dem Zusammenhang einfach mal sozusagen in unseren eigenen Politikkontexten mit Blick auf die laufenden Verhandlungen der Wirtschaftspartnerschaft zwischen oder der einzelnen Wirtschaftspartnerschaften, der einzelnen Abkommen zwischen der Europäischen Union und den afrikanischen Ländern. Da gibt es ja jede Menge Kritik daran, dass diese Abkommen ganz vieles von dem, was in der Entwicklungszusammenarbeit versucht wird, auf die Beine zu stellen, direkt konterkarieren. Der Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin, Günther Noke, ist einer der Personen, die seit vielen Jahren in dieser Hinsicht sehr kritisch laut argumentieren und sagen, dass die Wirtschaftspartnerschaften vieles kaputt machen, was die Entwicklungszusammenarbeit aufzubauen versucht.
Professor Uta Ruppert, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Forschungsschwerpunkt Entwicklungsländer. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Ja, mach nur einen Plan. Neue Ideen für Afrika. Der Tag in HR2 Kultur. Auch die Kenianerin Wangari Maathai hatte einen Plan. Die erste Afrikanerin, die den Friedensnobelpreis bekommen hat im Jahre 2004, 7 Jahre vor ihrem Tod. Sie sei eine Quelle der Inspiration für alle, die in Afrika für nachhaltige Entwicklung, Frieden und Demokratie kämpfen, so hieß es damals in der Laudatio des Nobelkomitees. Um in ihrer Heimat Kenia für eine nachhaltige Entwicklung zu sorgen, um die Bodenerosion dort aufzuhalten, hat sie, nachdem Kenias Wälder jahrelang gerodet worden waren, die Bewegung Grüner Gürtel gegründet, aus der bislang 30 Millionen Bäume buchstäblich hervorgegangen sind, angepflanzt auf ihre Initiative hin. Mutter der Bäume lautet seitdem der Beiname von Wangari Maathai und ihre Autobiografie heißt in der deutschen Übersetzung Afrika, mein Leben.
Auch ein breiter Strom fängt immer als Rinnsal an, das aus einer Erdspalte quillt, wie der Bach auf dem Land meiner Familie in Ihite. Damit das Bächlein zu einem Strom wird, müssen auf seinem Weg zum See oder Meer Nebenflüsse hineinmünden und es anschwellen lassen. Wenn also Leute von meinem Leben und meiner Arbeit für die Green Belt Movement erfahren und mich fragen, warum ausgerechnet Bäume, dann gibt es darauf sehr viele Antworten. Die Idee, die aus meiner Herkunft heraus geboren wurde, verband sich mit anderen Wissensquellen und Erfahrungen zu einem Strom, der mächtiger wurde, als ich mir je hätte träumen lassen. Anfang der 70er Jahre engagierte ich mich neben meiner Arbeit bei mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen, etwa dem kenianischen Roten Kreuz, dessen Direktorin ich 1973 wurde, und bei der Kenya Association of University Women. Und dann erfuhr ich, dass das Stück Land, auf dem mein geliebter Feigenbaum gestanden hatte, verkauft worden war. Für den neuen Besitzer stellte der Baum ein Hindernis dar und er ließ ihn fällen, um dort Tee anzubauen. Ich trauerte um den Baum und würdigte die Weisheit der Kikuyu, bei denen Generationen von Frauen ihren Töchtern die kulturelle Tradition weitergegeben hatten, die Feigenbäume nicht zu fällen. Und ich hätte diese Weisheit ebenfalls weitergeben sollen.
Das schreibt die kenianische Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai. Später mehr aus ihrer Autobiografie Afrika, mein Leben. Leben, das heißt für viele Menschen in Afrika zunächst mal überleben. Und das ist auch für diejenigen keine Selbstverständlichkeit, die ganz nah dran sind an Lebensmitteln, die sie selber beschaffen oder produzieren können, nämlich Landwirte und Fischer. Was sie erfahren, ist oft das Gegenteil von Entwicklungshilfe. Im Senegal zum Beispiel fangen chinesische, russische oder europäische Trawler den einheimischen Fischern die Fische weg. In Burkina Faso können einheimische Milchbetriebe nicht mit dänischem Milchpulver konkurrieren, das in ihr Land importiert wird. Und ganz Ähnliches hat unser Korrespondent Alexander Göbel in Ghana gehört von den dortigen Geflügelfarmern.
Geflügelfarmer Augustin Amankwa steht mitten in einem riesigen Stall. Tausende Hühner picken Futter aus großen Trögen. Amankwa ist Geschäftsführer der Amas Farm in der Nähe von Accra, einer der letzten Geflügelfarmen in Ghana, die noch nicht aufgegeben haben. Nach 8 Wochen Zucht und Verarbeitung kostet ein Huhn von der Amas Farm rund 3,60 Euro. Ausländische Produzenten bieten das gleiche Huhn im Schnitt für weniger als die Hälfte an. Solche Dumpingpreise haben dazu geführt, dass Ghanas Geflügelbauern nur noch einen Marktanteil von 10% haben im eigenen Land. Es ist ein gnadenloser Wettbewerb. Die internationalen Produzenten wollen ihr Geflügel hier günstig verkaufen. Und wir müssen unsere Kosten reduzieren, damit wir mithalten können. Aber unser Produkt ist am Ende einfach teurer als das importierte Fleisch. Und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig. Die Importe hätten in Ghana alles durcheinandergebracht, die Märkte und die Produktion, erklärt Henry Anim Sumua. Er ist Agrarwissenschaftler an der University of Ghana. Mittlerweile importiert Ghana im Jahr rund 165.000 Tonnen Fleisch aus den USA, aus Brasilien, aus der Europäischen Union. Allein 90.000 Tonnen davon sind Geflügelteile.
The import of poultry products into Ghana started as a result of the drought in 1983.
Mit dem Import von Geflügel ging es hier in Ghana nach der großen Dürre von 1983 los, sagt Professor Anim Sumua. Erst waren es nur Hühnerbeine und Füße, dann kamen bald die ersten verarbeiteten und tiefgefrorenen Produkte auf den Markt. Besonders Hähnchenschenkel und Flügel sind seitdem sehr beliebt. Das sind die Produkte, die man mittlerweile überall auf unseren Märkten findet und die alles andere fast verdrängt haben. Seit 2009 haben sich die Hähnchenexporte aus Europa in Richtung Afrika verdreifacht. Allein vom Geflügel, das Deutschland in die EU ausführte, landeten im vergangenen Jahr mehr als 48.000 Tonnen auf dem afrikanischen Kontinent. Hälse, Flügel, Innereien. Reste, die in Europa, wo sich alle auf das fettarme Hähnchenbrustfilet stürzen, niemand essen will, die aber in Ghana sehr begehrt sind. Fleischimporte wie in Ghana sind auch die Folge der Wirtschaftspartnerschaft, die die EU mit afrikanischen Ländern aushandelt. Das sogenannte Economic Partnership Agreement, kurz EPA, legt fest, dass diese Länder ihre Märkte bis zu 83% für europäische Importe öffnen und Zölle und Gebühren abschaffen müssen. Wer nicht mitmacht, dem drohen Währungsfonds und Weltbank schon mal mit Kreditsperren. Die Amas Farm in der Nähe von Accra steht mittlerweile kurz vor dem Aus. Einige Angestellte hat Augustin Amankwa schon entlassen müssen. Die Geflügelproduktion sei nicht mehr rentabel, sagt er. Ghanas Bauern müssten zuschauen, wie die ausländischen Konzerne den Markt beherrschten und wie ihre eigene Lebensgrundlage wegbricht. Viele Kollegen gehen pleite. Die Kosten sind zu hoch. Wer nicht genug Kapital hat, muss früher oder später einpacken. Viele wollen Ghana sogar verlassen. Lange kann sich da niemand über Wasser halten. Und dann ist es vorbei mit dem Geschäft.
Wie Fleischimporte nach Ghana den lokalen Markt kaputt machen und Kleinbauern in den Ruin treiben, unser Westafrika-Korrespondent Alexander Göbel hat es uns berichtet. Kwesi Akins, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel im Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Guten Abend.
Guten Abend.
Im Bericht von Alexander Göbel war eben von diesen Freihandelsabkommen die Rede, die zwischen der EU und mehreren afrikanischen Regionen geplant sind, die sogenannten Economic Partnership Agreements, kurz EPA, EPA. Afrikanische Staaten sollen ihre Märkte schrittweise öffnen für europäische Produkte und erhalten im Gegenzug 15 Jahre lang zollfreien Zugang zum EU-Markt. So ist das gedacht. Steckt da eigentlich grundsätzlich ein richtiger Ansatz drin?
Naja, also ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass es sinnvoll ist, wenn gehandelt werden kann. Man muss aber dabei schon bedenken, dass bei so unterschiedlichen Wirtschaftsräumen es schon wichtig ist, dass es eben tatsächlich fair zugeht. Und fair ist in diesem Fall eben nicht die Tatsache, dass die EU hier mit Macht in Märkte drängt und dann vor allen Dingen zwei Instrumente verbietet, die EU-Staaten selber gerne anwenden. Das sind zum einen Schutzzölle und zum anderen Ausfuhrzölle. Die Schutzzölle dienen eben dazu, wie gerade im Beitrag gehört, um lokale Industrien zu schützen, wie in dem Fall zum Beispiel die Geflügelwirtschaft, wo man sagen könnte, wir machen einfach einen Einfuhrzoll für dieses Dumpingfleisch, um die lokale Produktion zu schützen. Genau das wird aber verboten in diesen EPAs. Das andere Instrument, was da dann wegbricht, was dann verboten wird, sind Ausfuhrzölle auf Rohstoffe, die auch in Europa sich bis heute großer Beliebtheit und die sehr beliebt sind. Also in England zum Beispiel darf man keine unverarbeitete Wolle einfach so ausführen. Und das hat eben den Grund, dass die lokale Wertschöpfung gestärkt werden soll. Und auch das wird über die EPAs also verboten. Und ja, es kommt dabei raus, dass mehr mit der EU gehandelt wird. Aber im Endeffekt wird dann lokal, werden ganze Wirtschaftszweige zerstört. Und was die EU sich sichert, ist zum einen Marktzugang für verarbeitete Produkte und die Einfuhr von weiterhin günstigen Rohstoffen aus diesen verschiedenen afrikanischen Ländern.
Nun kann man,
bei diesem Handel ist also ganz klar eine Hierarchie, die da weiter fortläuft und europäischen Interessen wird da durchaus mehr gedient als den afrikanischen Interessen.
Nun kann man aber sicher nicht alle afrikanischen Staaten über einen Kamm scheren. Manche stehen möglicherweise, haben bessere Voraussetzungen für solche Freihandelsabkommen auch davon zu profitieren als andere. Gibt es Staaten, für die diese Abkommen vielleicht sinnvoller sein könnten, als sie es für viele andere sind?
Das mag durchaus sein. Also wenn man jetzt Westafrika anschaut, dann gibt es da ja diese Einteilung in sogenannte Least Developed Countries. Und es gibt einige Staaten in Westafrika, wie zum Beispiel Ghana und die Elfenbeinküste und Nigeria, die nominell sozusagen dieser Kategorie entronnen sind und in höhere Einkommensklassen aufgestiegen sind. De facto muss man aber beachten, dass nach wie vor die Einkommensverteilung in den Ländern sehr ungleich ist. Und man muss auch beachten, dass diese EPAs eben mit Staatenblöcken abgeschlossen werden sollen und dass also die EU sagt, wir möchten da mit denjenigen Staatenbünden, die es ja auf dem ganzen Kontinent gibt, ähnlich wie die EU, gibt es eben da die Südafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft und zum Beispiel die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft und so weiter. Und die EU sagt, diese regionalen Handelsblöcke sollen gestärkt werden und mit denen werden dann EPAs ausgehandelt. Und das Tragische ist nun, dass diese Vorgaben, von denen ich vorhin gesprochen habe, gerade auch den regionalen Handel schwächen und unterminieren, weil eben die Produkte, die aus Europa reinkommen, so konkurrenzlos günstig sind, hat auch mit Dumping und Subventionen von europäischer Seite teilweise zu tun, dass eben da dann auch lokale und regionale Märkte wegbrechen und der Handel in der Region sozusagen geringer wird. Und das ist dann negativ für alle, gerade eben auch für die Wirtschaften, die es geschafft haben, sich weiter zu diversifizieren. Denn für die sind eben die umliegenden Länder natürlich wichtige Absatzmärkte.
Nun gehört es ja zum Ansatz des Bundesentwicklungshilfeministers zu sagen, wir müssen den Handel komplett neu denken zwischen Afrika und zum Beispiel Europa. Gäbe es denn einen Weg, der dazu führt, dass beide Seiten ihren Nutzen haben? Denn in der Wirtschaft geht es ja nun mal um Nutzen.
Ja, in der Wirtschaft geht es um Nutzen. Ich denke, man muss aber sehen, dass leider diese ganze Situation ja nicht einfach aus der Luft geboren ist, sondern eine Vorgeschichte hat. Das wurde ja ganz am Anfang der Sendung auch deutlich, hat die Kanzlerin ja von Kolonialismus gesprochen. Ich denke, man muss beachten, dass die lange Vorgeschichte der Hierarchien und der Ausbeutung zwischen Europa und Afrika da mit reinspielt. Übrigens nicht nur in Bezug auf die Kolonialgeschichte, sondern leider und gerade auch in Bezug auf sogenannte Entwicklungspolitik der letzten Jahrzehnte, die eben viele von den Problemen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mit hervorgebracht und mit verstärkt hat. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, da diesen weiteren Blick einzunehmen, um dann zu verstehen, was man denn eigentlich da auch schon alles kaputt gemacht hat an Diversifizierung, an lokalen Wirtschaftskreisläufen. Und ich glaube, man wird sich diese Mühe machen müssen, um dann auf der Basis schauen zu können, wie kann man zu einem Austausch kommen, der sozusagen eingedenk dieser Schäden dann den Interessen aller gerecht wird.
Da wäre dann der Ausdruck Marshallplan wahrscheinlich auch aus diesem Grunde angemessen, denn der damalige Marshallplan war ja auch einer, der aufgelegt wurde, nachdem viel kaputt gemacht worden war. Kwesi Ekins, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel im Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Kehren wir an dieser Stelle zu Wangari Maathai zurück, der Gründerin der Bewegung Grüner Gürtel. Sie und ihre Bewegung haben dafür gesorgt, dass in ihrer Heimat Kenia wieder Bäume wachsen können. Bäume, die sie mit vereinten Kräften gepflanzt haben, um die Bodenerosion in Kenia aufzuhalten. Wangari Maathai beschreibt das in ihrer Autobiografie Afrika, mein Leben.
Bei der Arbeit lernte ich unentwegt dazu. So schlug ich den Frauen anfangs vor, ihre Setzlinge in großen Baumschulen gemeinsam heranzuziehen. Das erleichterte mir zwar die Arbeit, denn wenn ich eine Baumschule besuchte, sah ich viele Gruppen gemeinsam Bäume pflanzen, doch irgendwann wurde mir bewusst, dass das System die Frauen vor gewisse Schwierigkeiten stellte. Manchmal lagen die Baumschulen sehr weit von ihrem Heimatdorf entfernt und ihr einziges Transportmittel waren ihre Füße. Das machte tägliches Gießen der Setzlinge beschwerlich. Außerdem bedienten die großen Baumschulen weit verstreute Gemeinden, sodass die Setzlinge häufig auf Höfen gepflanzt wurden, die in großer Entfernung zum Wohnort der Frauen lagen. Also schlug ich den Frauen vor, dass alle, die mehr als 5 Kilometer zu diesen zentralen Baumschulen zurücklegen mussten, in ihrem Dorf eigene Schulen anlegten. So fiel es ihnen leichter, Setzlinge für ihre Höfe abzuholen, und die Frauen konnten das Wachstum besser kontrollieren. Wir würden unser Ziel nicht erreichen, wenn wir nur Setzlinge heranzogen und sie einpflanzten. Um degradierten Boden zu verbessern, mussten die Bäume auch tatsächlich gedeihen. Also sagte ich den Frauen, ihr müsst euch vergewissern, dass die Leute, denen ihr die Setzlinge gegeben habt, sie auch wirklich eingepflanzt haben und dass sie mindestens 6 Monate überleben. Erst dann bekommt ihr Geld von uns. Und so geht die Green Belt Movement heute noch vor.
Ja, mach nur einen Plan. Neue Ideen für Afrika, so heißt heute der Tag in HR2 Kultur. Denn morgen will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU, seinen Marshallplan mit Afrika vorstellen. Ein Plan, der natürlich nicht uneigennützig ist, wie sich etwa am Beispiel des westafrikanischen Staates Niger zeigt. Durch dieses Land reisen Jahr für Jahr mehr als 100.000 Migranten in Richtung Libyen oder Algerien, um so ans Mittelmeer und von dort aus weiter nach Europa zu gelangen. Und aus diesem Grund ist Niger eines der ärmsten Länder der Welt mit einem Mal strategisch wichtig geworden. So wichtig, dass sich Deutschland und die EU mit viel Entwicklungshilfe dort engagieren wollen. Unser Korrespondent Jens Borchers war dabei, als die Bundeskanzlerin unlängst im Niger sehr herzlich willkommen geheißen wurde.
Madame la Chancelière Angela de Merkel.
Das war eine charmante Begrüßung im vergangenen Oktober. In Niger sang eine Schülerin das Willkommen für die deutsche Kanzlerin.
Nous sommes très heureux de votre présence.
Angela Merkel versprach bei ihrem Besuch, das verstärkte deutsche Engagement im westafrikanischen Staat Niger werde sich nicht nur auf die Eindämmung der Migration nach Europa beschränken.
Wenn Hunderttausende in Niger hungern und gleichzeitig wir nur Geld für LKWs geben, um illegale Migration zu stoppen, dann werden die Menschen das nicht verstehen.
Deshalb versprach die Kanzlerin auch 17 Millionen Euro an zusätzlicher Hilfe. Mit diesem Geld sollen Jobs geschaffen und Schulen gebaut werden. Zwei Monate vorher war Entwicklungshilfeminister Gerd Müller in Niger. Er sagte 15 Millionen Euro für das Land zu. Mit diesem Geld sollen ebenfalls Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Vor allem in den Gemeinden des Landes, die besonders von der Migration betroffen seien.
Es ist klar, wir brauchen Ausbildungsplätze, Zukunft für die jungen Menschen. Hier ist die größte Herausforderung, aber hier hat Deutschland auch am meisten zu bieten, indem wir in duale Ausbildung in afrikanischen Ländern investieren.
Jobs schaffen, Ausbildungsmöglichkeiten ebenfalls, Bildung fördern und Ernährung sichern, das sind zentrale Ziele des deutschen Engagements. Schnell wird das nicht zum Erfolg führen. Aus den Zusagen von Müller und Merkel für Niger sind noch keine konkreten Projekte geworden. Zurzeit werde noch geprüft, was, wo und wie umgesetzt werden könne. Deutschland ist bilateral für Niger der drittgrößte Geber in Sachen Entwicklungszusammenarbeit. Zusätzlich engagiert sich die Europäische Union massiv in dem westafrikanischen Land. Mitte Dezember kündigte Federica Mogherini, die Außenbeauftragte der EU, an, wie viel Geld dorthin fließen soll. Niger hat Zusagen für 9 Entwicklungsprogramme mit einem Gesamtwert von 540 Millionen Euro. Programme, mit denen ländliche Entwicklung, Berufsausbildung und Arbeitsplätze für junge Menschen gefördert werden. Hinter diesen Millionenhilfen stehen klare Interessen der Europäer. Sie erwarten als Gegenleistung, dass Niger mehr als bisher gegen das Geschäft mit afrikanischen Migranten unternimmt. Die nigerische Regierung soll gegen Schleuser vorgehen. Sie soll außerdem korrupten Militärs und Polizisten das Handwerk legen, die gegen Bestechungsgelder wegschauen, wenn die Migrantentransporte in Richtung Libyen und Mittelmeer organisiert werden. Niger soll zudem mehr als bisher gegen Waffen- und Drogenschmuggel tun. Für die Europäische Union zählt momentan vor allem eines. Sie will beweisen, dass wegen ihrer Maßnahmen weniger Migranten durch Niger nach Europa kommen. Die EU-Außenbeauftragte verkündete kürzlich stolz: Die Zahl der Migranten, die durch Niger kommen, liegt momentan bei 1.500 pro Monat. Bevor wir unsere Zusammenarbeit mit Niger ausgebaut haben, vor einigen Monaten also, waren es 70.000.
Seulement dans quelques mois, on est passé de 70.000 à 1.500.
Wie diese Zahlen genau zustande kommen, das weiß momentan niemand so richtig. Ob die Migranten vielleicht einfach auf andere Routen ausweichen, auch nicht. Aber die Zahlen dienen jetzt schon mal als Rechtfertigung für die vielen Millionen Euro, die die Europäer in den Niger schicken. Die Frage ist, werden durch das zusätzliche Geld in der Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich mehr Jobs, mehr Ausbildungsplätze und mehr Schulen entstehen? Dazu gibt es bisher keine Erfolgsmeldungen.
Das berichtet unser Korrespondent Jens Borchers aus dem Niger. Jobs und Schulen, solange beides Mangelware ist in afrikanischen Staaten, ruht ein Großteil der Hoffnungen auf jungen Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die außerhalb Afrikas ihren Weg gemacht haben. Die britische Schriftstellerin Tay Selassie hat sie vor ein paar Jahren als Afropolitans bezeichnet, eine Kombination aus afrikanisch und kosmopolitisch. Jacqueline Enciak gehört zu dieser Gruppe. Ihre Eltern stammen aus Ghana, sie selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mit 21 25 Jahren ist sie nach London gezogen, hat dort ihren Bachelor gemacht. 2009 ist sie dann das erste Mal nach Ghana gereist. Seitdem immer wieder dorthin zurückgekehrt und inzwischen lebt und arbeitet sie in Ghana. Dort habe ich sie heute Nachmittag über eine Internetverbindung erreicht und sie gefragt, warum sie sich entschlossen hat, im Herkunftsland ihrer Eltern zu leben.
Als ich 2009 hingezogen bin, bin ich nicht unbedingt mit der Intention hingezogen, um zu bleiben, sondern es war eher, ich kam gerade aus dem Bachelorstudium und war einfach ein bisschen konfus und wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und ich dachte, dass ich im Herkunftsland meiner Eltern irgendwie meine Antwort finden würde. Obwohl ich eine gute Zeit hatte dort beruflich, war es irgendwie trotzdem nicht so ganz meins. Es fehlte mir irgendwas dort.
Aber jetzt sind Sie dann doch wieder dorthin zurückgekehrt nach Ghana, inzwischen dann wirklich eine Rückkehrerin geworden. Wie heimisch und wie fremd haben Sie sich dann zuerst gefühlt, als Sie dann sich entschieden hatten, dauerhaft dort zu leben?
2013 bin ich dann das erste Mal wieder zurück nach 4 Jahren und habe dann festgestellt, dass sich einiges verändert hat. Ich habe einfach gespürt, irgendwas zieht mich und ich habe halt auch festgestellt, dass sich in Accra sehr viel verändert hat und habe gemerkt, dass viele Leute wie ich, die ghanaischer Herkunft sind und in Europa oder in den USA groß geworden sind, so halt zurückgehen. Viele junge Menschen. Es hat mich unheimlich angezogen. Ich habe viele Orte gesehen, die von Vietnamese oder von der Diaspora-Community gegründet worden sind. Bars, Restaurants, die mich halt auch an Berlin oder London erinnern. Neue Kunsträume, wie zum Beispiel Anno. Das ist eine Organisation, gegründet von Nana Ofuia Tayim, die auch eine Rückkehrerin ist. Sie ist in Deutschland groß geworden und in England und hat diesen Kunstraum, wo sie auch junge ghanaische Künstler fördert. Accra ist auf jeden Fall wesentlich kosmopolitischer geworden in der Zeit. Eine sehr junge Gesellschaft, auch statistisch.
Was glauben Sie, können Sie und andere Afropolitans in Ghana und überhaupt in Afrika bewirken, im Sinne dessen, dass sich die Länder Afrikas ja besser entwickeln, als das bisher möglich ist?
Dadurch, dass wir noch einen anderen kulturellen Hintergrund haben, diesen europäischen, dass wir schon eine andere Dynamik mit reinbringen. Aber oftmals muss man halt auch zusehen, dass man auch sieht, was im Land halt wirklich gebraucht wird, nicht, dass es halt so überheblich kommt, dass man nicht sagt, man kommt und bringt halt so dieses westliche Bild. Also ich glaube, dass es wirklich eine Kollaboration dasteht zwischen Vietnamese und den Locals halt. Und ich denke, das funktioniert sehr gut.
Also eine Zusammenarbeit von Einheimischen und Menschen aus der afrikanischen Diaspora, das wäre schon mal eine gute Voraussetzung, damit sich afrikanische Länder besser als bisher entwickeln können, sagt die Deutsch-Ghanaerin Jacqueline Enzia. Mit der Frage, welche Vorstellungen die Menschen in Afrika selbst von ihrer Zukunft haben und welche Faktoren dafür maßgeblich sind, mit dieser Frage beschäftigt sich seit einiger Zeit Professor Achim von Oppen, Historiker an der Universität Bayreuth mit dem Schwerpunkt Geschichte Afrikas. Guten Abend.
Guten Abend.
Leidet Afrika auch daran, dass in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Zusammenarbeit zwischen Afrikanern und Europäern womöglich völlig unterschiedliche Vorstellungen von Zukunft aufeinanderprallen oder vielleicht schlimmer einfach nur unreflektiert nebeneinander existieren?
Ich glaube, die Vorstellungen sind nicht immer so unterschiedlich, aber die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Wir denken bei der Entwicklungszusammenarbeit von Europa aus doch immer sehr stark von unseren Modellen her. Das Stichwort Marshallplan fiel ja schon, dass man sozusagen mit einem Big Push, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg etwa, dann sozusagen auch gleich viel bewirken könne. Diese Vorstellung wurde ja interessanterweise von dem Präsidenten von Niger selbst ins Gespräch gebracht und jetzt daran zeigt sich, dass die Vorstellungen auch innerhalb Afrikas sozusagen durchaus unterschiedlich sein können, mancher Hinsicht durchaus auch nahe an europäischen Vorstellungen. Aber die Perspektive ist eine andere, denn wie verschiedene vorher Interviewte schon gesagt haben, Afrika hat eben eine Geschichte der Benachteiligung und der Erfahrung von Enttäuschung, von Abgrenzung, aus der heraus es sozusagen in anderer Weise auf die gleiche Welt schaut.
Können da Afropolitans, Menschen aus der afrikanischen Diaspora, die beide Seiten kennen, die afrikanische Wurzeln haben und eine europäische Sozialisation, können diese Menschen vor diesem Hintergrund möglicherweise eine Schlüsselrolle spielen?
Ich glaube, das ist eine sehr interessante Gruppe, die sich jetzt auch gerade in den letzten Jahrzehnten und Jahren stärker artikuliert und die wir vielleicht auch als Broker oder Vermittler ansehen können, die sozusagen jetzt nicht zwischen unterschiedlichen Welten, aber eben zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven auf die gleiche Welt vermitteln können. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, dass diese Afropolitans eine ganz bestimmte soziale Gruppe darstellen, die oft schon es sozusagen geschafft hat, über die vielfältigen Barrieren zwischen Europa, Afrika, Nordamerika hinwegzukommen und wie wir jetzt auch eben im Interview ganz eindrucksvoll gehört haben, sozusagen relativ frei auch sich bewegen können zwischen diesen verschiedenen Weltteilen. Und das ist ja einem großen Teil der Afrikanerinnen und Afrikaner bis heute versagt. Und da kommt dann das Problem der Migration etwa rein, über das wir ja in den letzten ein, zwei Jahren so viel geredet haben hier in Deutschland.
Die große Herausforderung bei Entwicklungszusammenarbeit ist ja sicherlich auch diejenige, dass man gucken muss, an welchen Stellen man die Besonderheiten eines afrikanischen Landes in diesem Fall schlicht akzeptieren muss, sonst kommt man nicht weiter, an welchen Stellen man aber andererseits auch Dinge verändern müsste, weil das Land sonst nicht weiterkommt. Wie kann man dieser Gratwanderung gerecht werden?
Wir müssen zuallererst natürlich schon schauen, was gibt es an Ansätzen, Initiativen im Land selbst, wobei das oft ja keine Initiativen oder Ansätze sind, die im luftleeren Raum entstehen oder in einer völlig abgetrennten Welt, sondern auch gerade in der Auseinandersetzung, etwa auch mit bisherigen Erfahrungen der Entwicklungszusammenarbeit. Es wurde vorhin gesagt, wir müssen schauen, was da sozusagen alles schiefgelaufen ist bei der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen auch schauen, was Afrikanerinnen und Afrikaner sozusagen auch vor Ort aus Initiativen gemacht haben, wo sozusagen Dinge aufgegriffen, vielleicht auch verändert, angeeignet wurden und wo das nicht geschah. Und da könnte man dann durchaus sehen, dass da Ansätze sind. Beispielsweise die Migranten oder eben die Diaspora oder Afropolitans, wie wir sprachen, die sind eben nicht nur Transporteure von Ideen, sondern oft auch von Geldern. Es gibt Länder in Afrika, die von den Rücküberweisungen der Migranten ein sehr viel höhere Einkommen haben als von ihren Exportgütern. Und da tut sich dann auch was in diesen Ländern.
Professor Achim von Oppen, Historiker an der Universität Bayreuth mit dem Schwerpunkt Geschichte Afrikas. Vielen Dank. Bäume pflanzen, um Kenias Boden wieder fruchtbarer zu machen, das war der Plan der kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai. Und sie hat erlebt, wie ihre Saat, die Saat ihrer Bewegung Grüner Gürtel, aufgegangen ist. Hören wir noch einen Auszug aus ihrer Autobiografie Afrika, mein Leben.
Mit den Fortschritten, die die Green Belt Movement machte, wurde mir zunehmend bewusst, dass wir die Ursachen der Übel herausfinden mussten, die die kenianische Gesellschaft heimsuchten. Wir mussten begreifen, warum es Unterernährung, nicht genug sauberes Wasser und immer weniger Brennholz gab, was zur Erosion der Ackerkrume führte, und warum der Regen nur sporadisch fiel, warum die Menschen sich die Schulgebühren nicht leisten können und warum die Infrastruktur zerfiel. Weshalb beraubten wir uns selbst unserer Zukunft? Allmählich wurde die Green Belt Movement von einer Bewegung, die Bäume pflanzte, zu einer, die auch Ideen pflanzte. Wir hielten Seminare in den Gemeinschaften ab, in denen wir uns engagierten, und baten die Frauen und Männer, ihre Probleme zu benennen. Und während sie erzählten, schrieb ich alles mit. Manchmal standen 150 Punkte auf der Liste. Und wer ist eurer Ansicht nach für diese Probleme verantwortlich, fragte ich. Fast alle gaben dem Staat die Schuld. Zum Teil stimmte es auch. Aber mir ging es darum, den Menschen vor Augen zu führen, dass der Staat nicht allein all diese Probleme verursachte, auch die Bürger selbst hatten ihren Anteil daran. Ich drängte sie, sich intensiver mit den Problemen und den möglichen Lösungen zu beschäftigen. So übernahmen die Gemeinschaften, in denen die Green Belt Movement aktiv war, zunehmend Selbstverantwortung für die Verbesserung ihrer Lebensqualität, anstatt darauf zu warten, dass die Regierung, die ohnehin wenig Interesse an den Lebensumständen der Kenianer und an der Umwelt hatte, etwas unternahm. Es war großartig, einfache Frauen und Männer bei den Zusammenkünften selbstbewusst sprechen zu hören, in ihrer eigenen Sprache, freimütig und offen.
Ja, mach nur einen Plan. Neue Ideen für Afrika. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Mit seinem Marshallplan für Afrika oder wie er sagt, mit Afrika will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gerade auch zu mehr Investitionen in afrikanischen Ländern anregen. Denn Afrika werde in den kommenden 50 Jahren eine Wachstumsregion sein, sagt er. Bislang ist die deutsche Wirtschaft eher zurückhaltend. Nur etwa 2% des deutschen Außenhandels wickelt die deutsche Wirtschaft zurzeit mit Afrika ab. Eine Ausnahme ist die Republik Südafrika. Dort sind viele deutsche Unternehmen mit Rang und Namen schon seit Jahren vertreten, berichtet unser Korrespondent Jan Philipp Schlüter.
Chancenkontinent Afrika nennt der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft den südlichen Erdteil. Und viele deutsche Unternehmen greifen nach dieser Chance. Allen voran die Autokonzerne BMW, Mercedes und Volkswagen, die hier eigene Werke haben. Technologieriesen wie Bosch und Siemens sind ebenso hier vertreten wie die Chemiekonzerne BASF und Bayer, daneben viele Mittelständler wie der Sockenhersteller Falke und der Armaturenfabrikant Hans Grohe. Insgesamt um die 600 deutschen Unternehmen sind am Kap und beschäftigen gut 90.000 Menschen. Deutsche Firmen sind hier gerne gesehen. Sie gelten als gute Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter vorbildlich ausbilden. Außerdem ist Deutschland Südafrikas zweitwichtigster Handelspartner hinter China und vor den USA. Die südafrikanische Regierung wünscht sich sehr, dass noch mehr deutsches Kapital und Know-how hierher fließen. Neben günstigeren Arbeits- und Energiekosten hat Matthias Boddenberg von der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika noch mehr Argumente, um deutsche Investitionen zu ermutigen.
Da findet ihr ein Rechtssystem, was dem deutschen oder dem europäischen sehr ähnlich ist. Da findet ihr ein Finanzsystem, was vernünftig entwickelt ist. Da findet ihr eine Infrastruktur, die trotz aller Probleme gut entwickelt ist. Und ihr findet die Möglichkeit, in die Region hinein zu operieren.
Besonders der Blick auf die umliegenden Länder, die sogenannte SADC-Region, ist laut Matthias Boddenberg für deutsche Firmen lohnenswert. Denn dort gibt es immer mehr Menschen, die sich deutsche Produkte leisten können.
Der Raum SADC ist ein interessanter Markt von fast 400 Millionen Menschen mit einer wachsenden Kaufkraft. Und dabei spielen Länder wie beispielsweise Mosambik auch eine große Rolle. Im Zuge der Entwicklung der Wirtschaft in Mosambik wird es Riesenchancen geben. Unsere Firmen sind natürlich sehr aktiv in allem, was Infrastruktur angeht.
Bei allen Chancen für deutsche Unternehmen im südlichen Afrika darf man die Herausforderungen aber nicht vergessen. Es gibt viel zu wenig gut ausgebildete Menschen. Inflationsraten von jährlich 5-7% machen Arbeit, Energie und Zulieferer teurer. Korruption ist in manchen Bereichen alltäglich, die politische Situation nicht immer stabil. Und manche wirtschaftspolitische Entscheidung sorgt für Irritationen bei potenziellen Investoren. Südafrika hat zum Beispiel das Investitionsschutzabkommen mit Deutschland gekündigt. Die neue gesetzliche Regelung bietet laut Matthias Boddenberg von der Handelskammer für das südliche Afrika nicht die gleichen Vorteile und könnte deutsche Firmen abschrecken.
Geld ist ein scheues Reh und es läuft dahin, wo es die besten Bedingungen vorfindet.
Tja, und in vielen afrikanischen Ländern herrschen eben nicht die besten Bedingungen. Dr. Julia Leininger ist Afrika-Koordinatorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade einiges über die Gründe deutscher Unternehmen gehört, in Südafrika zu investieren. Ähnliches Rechtssystem, gut entwickeltes Finanzsystem, eine gut entwickelte Infrastruktur. All das müsste wahrscheinlich in den meisten anderen afrikanischen Staaten erstmal geschaffen werden, bevor deutsche Unternehmen dort investieren wollen. Kann das mit einem sogenannten Marshallplan funktionieren, für den aber gerade auch private Investoren gebraucht werden?
Ja, also Sie sprechen da ein Problem an. Gleichzeitig muss man sagen, das ist in ungefähr 10 bis 15 anderen afrikanischen Ländern möglich. Also Kenia, Ghana, Senegal, Tunesien. Also wir sprechen ja nicht nur über Subsahara-Afrika, sondern auch Nordafrika beim Marshallplan. Also grundsätzlich gibt es viele Länder mit Voraussetzungen für wirtschaftliche Investitionen. Um deutsche Investitionen zu gewährleisten, würde man allerdings mehr Hermes-Bürgschaften, also Staatsanleihen vom deutschen Staat, benötigen, damit deutsche Unternehmen dann auch wirklich dort investieren.
Wenn es, wie Sie sagen, einige Staaten gibt, die schon gute Bedingungen für Investitionen in Afrika bieten, wenn es die schon gibt, könnte man sich vorstellen, dass die dann ihre ärmeren Nachbarn womöglich mitziehen? Wir haben ja eben einen Lobbyvertreter für deutsche Unternehmen sagen hören, man kann eben auch von Südafrika aus in die Region hinein operieren. Halten Sie das für realistisch?
Ja, das hängt von wirtschaftlichen und politischen Faktoren ab. Die kommen mir bislang in den Beiträgen, die ich gehört habe, etwas zu kurz. Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Also faires Handelssystem in Afrika. Wir wissen, dass der Handel in Afrika nach wie vor schwach ist, also meistens zwischen Afrika und anderen Kontinenten besteht. Also hier bräuchte es mehr Regulierung, regionale Integration. Das sind politische Entscheidungen, die man treffen muss. Ein Beispiel ist gerade Südafrika, Mosambik. Südafrika überschwemmt den mosambikanischen Markt mit Hühnern. Also ähnlich, wie wir das vorhin in dem Ghana-Beispiel gehört haben. Also nicht förderlich für Entwicklung in Mosambik. Also das erste wäre wirklich mehr regionale Integration. Und das zweite ist natürlich, die politischen Voraussetzungen in einem Land müssen stimmen. Wenn wir jetzt das wirtschaftlich erfolgreiche Kenia nehmen und an das sehr fragile Nachbarland Somalia, Terrorismus etc. denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kenia Somalia wirtschaftlich stabilisiert, sehr unwahrscheinlich. Also da muss man genau hingucken, mit welchen Nachbarländern man es zu tun hat.
Das muss man ja auch gerade im Hinblick auf die jeweiligen Regierungen und Führungseliten wohl tun. Gerade aus den Ländern, die von korrupten Regimen beherrscht werden, kommen ja die meisten Flüchtlinge. Da wäre es also am wichtigsten, einerseits zu helfen. Aber andererseits ist es natürlich besonders problematisch, da mit den Regimen zusammenzuarbeiten. Wäre es da sinnvoller, wie das ja auch vorgeschlagen wird, Druck auszuüben, zu sagen, ihr kriegt Hilfe nur dann, wenn ihr euch wirklich wahrnehmbar und nachhaltig reformiert?
Ja, dahinter steht ja die Idee, dass die Entwicklungspolitik der entscheidende Faktor ist, um die Zukunft und das Schicksal eines Landes zu bestimmen. Und das ist nicht so. Das Schicksal und Zukunft eines Landes liegt in der Hand der Politik und Gesellschaft in dem jeweiligen Land. Deshalb wäre es eine Überschätzung zu denken, dass man allein mit Entwicklungspolitik alles verändert. Das heißt, das Druckmittel, das Entwicklungspolitik tatsächlich hat, ein ganzes korruptes System zu verändern, ist natürlich gering. Deshalb wäre mein Plädoyer hier zu sagen, man sucht sich die Kooperationsfelder aus, die man auch gemeinsam mit Zivilgesellschaft oder auch Teilen der Regierung definiert, um dann in diesen Bereichen Fortschritt zu erzielen. Beispielsweise in der Korruptionsbekämpfung, wie Sie das ja gerade genannt haben. Wobei, da ist ja Ruanda immer in der Diskussion als das Beispiel für effektive, erfolgreiche Korruptionsbekämpfung. Aber die Kehrseite ist hier, dass viele Regierungen wie auch Äthiopien die Korruption erfolgreich bekämpfen, gleichzeitig aber starke Defizite bei Menschenrechten und in der Demokratie haben. Also das ist auch eine Gratwanderung, die man hier gehen muss.
Dass Afrika sich jetzt wieder größerer Aufmerksamkeit zum Beispiel der Bundesregierung erfreuen kann, das liegt, wie wir ja schon erwähnt haben, sicher an den vielen Flüchtlingen, die von dort kommen, könnte in dieser egoistischen Motivation aber vielleicht eine Chance liegen, nämlich die Chance, dass Entwicklungszusammenarbeit jetzt wirklich mal vorangeht, weil die Probleme eben nicht mehr in Afrika bleiben, sondern in Gestalt der Flüchtlinge zu uns kommen?
Also die Idee, dass Entwicklungspolitik gar nicht wirkt, die stimmt ja so nicht. Also Gesundheit, Bildung sind Sektoren, in denen die Entwicklungspolitik schon einige Beiträge geleistet hat. Aber jenseits dessen, ich sehe eine sehr große Chance in der Diskussion, weil die Diskussion um den Marshallplan und andere Initiativen der Bundesregierung, wie die Compacts mit Afrika, also Verträge mit Afrika des Finanzministeriums oder von anderen Ministerien, die dort aktiv werden wollen, zeigen ja, es handelt sich nicht um eine reine entwicklungspolitische Frage, sondern es geht um Handels-, Sicherheits-, Klimapolitik, wenn es um Kooperation mit Afrika geht. Und hier gibt es für die Bundesregierung die Aufgabe, sich darauf zu verständigen, was die deutsche also von der gesamten Bundesregierung die Position ist. Und ich denke, dass so ein Marshallplan sehr gute Ausgangsposition ist, um den Dialog innerhalb der Bundesregierung zu führen, aber auch um den afrikanischen Partnern, Partnerländern von Deutschland eine Möglichkeit zu geben, sich systematisch damit mit der zukünftigen Kooperation auseinanderzusetzen. Also ich denke, es ist eine Diskussionsvorlage und eine gute Vorlage für eine öffentliche Debatte.
Dr. Julia Leininger, Afrika-Koordinatorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Vielen Dank. Ja, mach nur einen Plan. Neue Ideen für Afrika. Das war der Tag in HR2 Kultur. Wir werden sehen, welcher der vielen Pläne funktionieren wird oder ob sie vielleicht alle nicht funktionieren, was wir nicht hoffen wollen. Mein Name ist Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.